Wir sind das Antirepressionsradio Leipzig. Wir informieren euch über Repression und die Kämpfe dagegen, vor allem in Leipzig und Sachsen, mit Erfahrungsberichten, Interviews, Analysen und Aufrufen. Zwischendurch gibt's kämpferische Musik, mal Punk, mal Rap, mal klassische Arbeiterlieder. Nachhören könnt ihr die Sendung auf freieradios.net und weitere Infos gibt's auf unserem Blog antirepressionsradio.noblogs.org.
Liebe Hörerinnen, willkommen zu unserer heutigen Sendung, in der wir zuerst die Fortsetzung aus unserer letzten Sendung aus dem Juli zu internationalistischen Kämpfen in Rojava und Chile hören. Im Anschluss folgen zwei Redebeiträge von Betroffenen und Überlebenden des antisemitischen Terroranschlags auf die Synagoge in Halle zu Yom Kippur am 9. Oktober 2019. Die beiden Rednerinnen sind Nebenklägerinnen in dem Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Der erste Beitrag ist in Englisch, der zweite auf Deutsch. Zum Abschluss folgt ein Ausschnitt aus einer gemeinsamen Erklärung der Nebenklägerin auf Deutsch. Jetzt hört ihr die Fortsetzung des Interviews mit einer internationalistischen Aktivistin zu demokratischem Konföderalismus, Selbstverteidigung und Frauenbefreiung in Rojava.
Kannst du ein bisschen genauer erläutern, was demokratischer Konföderalismus genau bedeutet? Also wie sieht es aus in der Praxis?
Demokratischer Konföderalismus ist ein Konzept, das von Abdullah Öcalan entwickelt wurde. Es ist der Vorsitzende der kurdischen Gesellschaft oder auch der kurdischen Bewegung und auch einer der Mitbegründer der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei. Und es ist ein Konzept, das ganz viele philosophische Befreiungstheorien beinhaltet und wo es ganz kurz gesagt darum geht, die Gesellschaft zu befreien und eine Revolution zu machen, und zwar nicht so wie vorher oder auf Basis von sozialistischen Theorien, so als Arbeiterklassenkonzept, sondern es geht eher darum, dass die Gesellschaft keinen Staat errichtet und damit sich befreit, sondern es geht darum, dass von unten, also von innerhalb von dem Staat, eine Autonomie, also Selbstverwaltung, Selbstorganisierung der Bevölkerung aufgebaut wird, das dann langfristig den Staat ersetzt. Und falls der Staat dann angreift, weil er sich halt gefährdet sieht, dass er nicht mehr gebraucht wird von der Bevölkerung, dann kann sich diese Autonomie selber verteidigen. Aber es geht nicht darum, den Staat anzugreifen, sondern es geht darum, einfach was aufzubauen, eine Basis zu haben und die dann zu verteidigen. Und das Konzept von demokratischem Konföderalismus basiert auf drei Prinzipien. Und das ist Frauenbefreiung oder auch Geschlechterbefreiung, Ökologie und Demokratie. Und also es geht darum, bei Demokratie geht es nicht um sowas wie unseren Demokratiebegriff, sondern um radikale Basisdemokratie. Das muss man auch mal klären, weil viele diesen Begriff bei uns schwierig finden. Und es geht darum, dass Demokratie bedeutet, dass die Gesellschaft sich selbst verwalten kann, sich selbst bestimmt selbst verwalten kann, also dass sie auch ein Wissen hat, dass sie auch alles im Grunde selber in die Hand nehmen kann und damit den Staat auch nicht mehr braucht. Also sowohl was die Infrastruktur angeht, was die Lösung von Konflikten, von Problemen in der Gesellschaft angeht, ja, aber auch was alle möglichen Themen, Technologie und so weiter angeht. Also einfach so eine komplette Selbstständigkeit in allen Bereichen. Das geht natürlich nur Schritt für Schritt. Und das heißt aber auch, dass alle Menschen, die dort inbegriffen sind, in diesem System dann, dass die dort alle einen Platz haben und auch eine Stimme. Und die können sich dann in Form von Reden selber organisieren. Das tun in Nordostsyrien, nicht in Rojava, ganz konkret jetzt erstmal die Frauen. Die haben überall eine autonome Organisierung, also eine eigenständige Organisierung. Die Jugend hat das auch. Das gibt es in allen Räten, und dann gibt es aber auch von jeder Bevölkerungsgruppe oder Religionsgemeinschaft einen eigenen Rat, der dann im Grunde in der gesamten Föderation eine Stimme hat und auch einen Raum. Dann vielleicht noch zu diesem ökologischen Prinzip. Also Syrien ist ja auch ein kolonialisiertes Land, sprich die Umwelt ist ausgebeutet, zerstört, alle Bäume wurden gefällt. Vor allem durch die Bagdad-Bahn, die damals errichtet wurde. Auch unter dem Assad-Regime war das die Kornkammer von Syrien. Also es gab nur Monokulturen mit Weizenanbau. Das hat den Boden ganz schön zerstört. Und es geht auch darum, das wieder so aufzuforsten, die Natur in diesem Land halt, also dort wieder zum Leben zu erwecken, würde ich mal sagen, weil viel ist da nicht mehr übrig. Aber es geht vor allem bei dem Konzept, ökologischen Konzept, darum, eine Lebensweise zu entwickeln, die nah an der Natur dran ist, also die nicht von der Natur entfremdet ist, sowohl von der menschlichen Natur, würde ich jetzt mal sagen, also von dem, wer sind Menschen und wie verhalten die sich zur Umwelt, wie leben die in der Umwelt, Was heißt Natur? Was heißt Natürlichkeit? Das ist sowohl ein philosophischer Ansatz als auch ein ganz praktischer, der halt jetzt nicht nur so wie bei uns sowas wie Anti-Atomkraftbewegung oder so beinhaltet, sondern eher schon so eine gesamte Lebensweise.
Du hast eben gesagt, dass ein Teil des demokratischen Konföderalismus auch bedeutet, dass die Leute sich organisieren und selber erlernen, wie sie sich verteidigen können. Was bedeutet das in Bezug auf Polizei und Militär und wie sieht es konkret aus?
Genau, da würde ich auf jeden Fall erstmal was so grundsätzlich Philosophisches zu sagen, also wie die kurdische Bewegung die Selbstverteidigung sieht. Da geht es nicht nur um den militärischen Bereich, also grundsätzlich, sondern es geht eher um sowas wie Selbstverteidigung in einem ganzheitlichen Sinne. Es gibt die sogenannte Theorie der Rose. Da geht es darum, dass jedes Lebewesen auf dieser Erde hat einen Selbstverteidigungsmechanismus. Also zum Beispiel der Bär hat die Klauen oder die Katze hat die Krallen und die Zähne. Und die Rose ist eine Pflanze, die hat zum Beispiel diese Dornen. Und die kann sich halt selber verteidigen, also sich selbst in ihrer Existenz durch diese Dornen verteidigen. Und darum geht es auch, dass jedes Lebewesen das eben hat und der Mensch hat das auch. Und der Mensch hat aber keine körperlichen Werkzeuge, würde ich mal sagen, um sich selber zu verteidigen, sondern er hat sowas wie die Gemeinschaft um sich rum, die sich miteinander gemeinsam verteidigen kann. Also sich als Gemeinschaft und das Leben in der Gemeinschaft vor äußeren Feinden verteidigen kann. Davon ausgehend wurde dann für den demokratischen Konföderalismus ein Selbstverteidigungskonzept entwickelt und es geht einerseits natürlich darum, die Außengrenzen zu verteidigen gegen zum Beispiel auch die aktuellen Angriffe vom türkischen Staat oder auch vom Assad-Regime oder auch damals eben vom islamischen Staat. Und zwar wurde dann die YPG und die YPJ, also die Verteidigungseinheiten, ins Leben gerufen, die die Außengrenzen in dem Fall auch militärisch verteidigen. Weil das Projekt, das gesellschaftliche Projekt ja auch von außen angegriffen wird und es dann eine Frage von Leben und Tod ist und es wirklich um Verteidigung des Lebens geht. Also nochmal kurz, YPG ist die Verteidigungseinheit und YPJ, Jin bedeutet Frau, deswegen J, und das sind die Frauenverteidigungseinheiten, die ja immer eigenständig organisiert sind innerhalb der gesamten Struktur, gesamten Verteidigungsstruktur. Das wäre jetzt sowas Militärisches und dann gibt es ja sowas wie bei, also in unserem Staat sowas wie die Polizei. Und man kann schon sehen, dass es auch an ein staatliches System angelehnt ist. Es gibt auch sowas wie innere Sicherheit. Es gibt da mehrere Institutionen, die für die innere Sicherheit zuständig sind. Das eine sind so die Asayish oder die Fraueneinheiten Asayisher Jin. Das könnte man schon als sowas wie eine Polizei bezeichnen. Es geht vor allem auch darum, die Sicherheit innerhalb der Gebiete zu gewährleisten. Also zum Beispiel gibt es sehr viele an den Straßen, sehr viele Checkpoints, die du immer wieder passieren musst, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, weil es einfach sehr viele Bombenanschläge gibt oder auch Geheimdienste oder auch Schläferzellen vom Islamischen Staat, die unterwegs sind und sich vor allem auch dort in die Luft sprengen. Aber es geht halt auch darum, die Bewegung innerhalb des Gebietes auch zu kontrollieren natürlich. Und das ist eine Aufgabe der Sayish, also der sogenannten Polizei. Eine andere Aufgabe ist auch, wenn es unlösbare Konflikte in der Gesellschaft gibt, die auch dafür zuständig, Menschen in Gefängnisse zu stecken. Also es gibt auch Gefängnisse, das ist auch immer eine sehr spannende Frage. Wir haben da auch sehr viele Fragen zugestellt auf unserer Delegation. Was wir jetzt, also kann ich ja kurz erzählen, was wir zum Gefängnis rausgefunden haben. Es gibt immer... Also es gibt unterschiedliche Gefängnisse. Das eine ist das IS-Gefängnis. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil diese Menschen ja schon eine gewisse Ideologie haben, die man nicht so schnell rauskriegt. Und das sind auf jeden Fall härtere Sicherheitsvorkehrungen als zum Beispiel im Gefängnis von der Gesellschaft. Wenn Menschen aus der Gesellschaft ins Gefängnis kommen, also sowohl Frauen als auch Männer, dann kommen die da rein und bekommen ganz viel Bildung. Also sowas wie, was bedeutet zum Beispiel für die Männer, was bedeutet die Freiheit der Frau oder die Selbstbestimmung der Frau, weil die meisten Delikte sich eigentlich auch gegen Frauen richten. Sowas wie, es gibt die Frauengesetze seit ein paar Jahren in der Demokratischen Föderation und ausgehend davon werden auch viele Menschen, also vor allem Männer, ins Gefängnis gesteckt, zum Beispiel bei Zwangs. Heirat der Tochter oder Verheiratung einer Minderjährigen oder auch sowas wie eine zweite Ehefrau sich holen. Und das sind einfach Sachen, die gerade noch so gelöst werden, aber auch nicht nur. Also nicht nur durch das Gefängnis, aber auch. Und zum Beispiel, wenn Frauen ins Gefängnis kommen, dann kriegen die dort eine Ausbildung, also sowas wie Näherin oder auch andere Sachen und können sich da dann auch weiterbilden. Aber sie, durch die Bildung sollen sie schon auch lernen, dass sie einen Fehler gemacht haben und warum. Also es ist nochmal ein anderes Konzept als hier. Neben den Asayish, also diesen sogenannten Polizeikräften, gibt es noch die in den Kommunen, also sprich in den Straßen, in der Stadt oder auch in den Dörfern, gibt es sowas wie eigene lokale Selbstverteidigungseinheiten oder so würde ich die jetzt mal nennen. Die heißen Hepeche und Hepeje. Und da geht es einfach darum, das wird vor allem, sind das so Mütter oder Großmütter, das sind ehrlich gesagt auch vor allem Frauen, die sind sehr sichtbar dort in der Gesellschaft, die sind auch auf Demos immer und gucken, dass halt, dass es keinen Terroranschlag vom Islamischen Staat gibt oder dass die Sicherheit der Demo gewährleistet ist und was sehr schön ist, weil dann sozusagen deine eigenen Leute die Demo auch verteidigen und das nicht so wie bei uns die Polizei macht, die einen Spalier um dich rum macht. Vor allem diese Großmütter und Mütter, die sorgen dafür, dass in den Kommunen, also in den Dörfern und Straßen, dass dort die Konflikte gelöst werden. Also falls es mal einen Familienstreit gibt zwischen zwei Familien, wo es eine Heirat gab, oder wenn ein Mann seine Frau schlägt, dass die dann dort eingreifen und einfach mit allen Beteiligten reden. Also es geht sowohl um Konfliktlösung als auch, also in der Gesellschaft, als auch um das Ding, dass daraus gelernt wurde, dass als der Islamische Staat angegriffen hat, sind die ja von Dorf zu Dorf gegangen, auch von Stadt zu Stadt und kein Mensch konnte sich verteidigen, kein Mensch konnte die Waffe bedienen, die Menschen sind einfach abgeschlachtet worden. Und daraus wurde halt gelernt, dass es wichtig ist, dass es sowohl sowas wie die Asayish gibt, die Polizei, aber auch sowas wie in den Dörfern, die Menschen einfach fähig sind, sich selber zu verteidigen. Sowohl an der Waffe, als auch ihre, was ich ja gerade erzählt habe, die Konflikte selber lösen können. Und dazu gibt es auch noch die sowas wie eine dritte Institution, das ist das Malajim, das heißt Haus der Frau. Es ist nicht wie bei uns so ein Frauenhaus, sondern es ist so ein Haus, wo Frauen arbeiten, unter anderem der Hepeche, aber auch einfach Frauen, die dort aktiv sind, die, wo alle Menschen hingehen können, auch vor allem auch Frauen hingehen können und einfach ihre Probleme berichten. Sowas wie, genau, was ich vorhin gesagt habe, Zwangsheirat, Gewalt in der Familie, was auch immer. Also die können da hingehen und dort wird mit allen Beteiligten geredet. Es geht auch bei allen Polizei und Militär auch immer, es geht einfach ganz viel um Reden und Dialog und Konfliktlösungen, die gemeinsam stattfinden soll, sodass alle Beteiligten einfach davon lernen und sich weiterentwickeln und nicht mit sowas wie bestrafen. Also es läuft einfach anders. Und genau, und das Malajim gibt dann die Fälle, falls sie eben nicht lösbar sind, an die Asayish, an die Polizei, die dann ins Gefängnis bringt. Aber das ist auch immer nur die letzte Lösung, nicht die erste.
Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass es in verschiedenen Bereichen auch eine eigene Organisation von Frauen gibt, die ohne die Anwesenheit von Männern auskommt und dass vor einigen Jahren diese Frauengesetze verabschiedet wurden. Kannst du nochmal erläutern, was genau bedeutet Frauenbefreiung in Nordostsyrien?
Also Frauenbefreiung heißt dort was sehr Tiefgreifendes. Es geht vor allem um die Befreiung der Frau in der eigenen, im eigenen Denken. Also darum geht es sehr viel einerseits, aber andererseits auch darum, dass das auf gesellschaftlicher Basis passiert. Also es hat immer mehrere Ebenen. Und also so in der eigenen Frauenpersönlichkeit geht es ganz viel darum, in der Region die kolonialisierte Frauenpersönlichkeit abzubauen und eine freie Frauenpersönlichkeit zu entwickeln. Und das heißt halt, die unterdrückten Muster, aber auch die unterdrückenden Muster abzubauen. Weil davon ausgegangen wird, dass das Patriarchat, also wirkt sich ja auch einfach auf die gesamte Existenz aus. Nicht nur auf Frauen, sondern einfach auf alles. Und ich glaube, es gibt da nochmal einen sehr breiteren Patriarchatsbegriff als bei uns. Und es wird halt auch ein Zusammenhang gesehen im Patriarchatsbegriff von der Freiheit der Frau und der Freiheit der Gesellschaft, dass das miteinander zusammenhängt, weil gesagt wird, also es gibt das Patriarchat, wo der Mann herrscht und sozusagen das alles nach so einer männlichen, unterdrückerischen Mentalität aufgebaut wird. Und dann gibt es aber auch Systeme, die es auf unserer Erde noch gibt, matriarchal organisiert sind, also Matriarchate. Und da geht es ja eben nicht um Herrschaft der Frau, sondern es geht darum, dass eine Gesellschaft entwickelt wurde, in der die Gesellschaft um die Werte zwischen der Mutter-Kind-Beziehung aufgebaut wurden. Also dass die Werte, dass eine Mutter zum Beispiel ihr Kind liebt und das einfach total selbstlos, unabhängig von dem eigenen Willen, versorgt, Essen gibt, beschützt, sich kümmert, also sowohl emotional als auch physisch, dass diese Werte, so eine bedingungslose Liebe, auf die gesamte Gesellschaft übertragen werden. Und deswegen gibt es diesen Zusammenhang von Freiheit der Frauen, Freiheit der Gesellschaft, weil das Ziel ist, wieder so eine Gesellschaft nach diesen Werten aufzubauen. Und deswegen ist auch der erste Ansatz für Freiheit, weil darum geht es im demokratischen Konföderalismus, es geht um Freiheit. Und das ist so das Ziel, was eigentlich hinter allem steht und auch immer wieder angezielt wird. Und das hängt halt mit der Freiheit der Frau zusammen. Und auf der mentalen Ebene, wie gesagt, das verinnerlichte Patriarchat besiegen, ein Selbstbewusstsein aufzubauen, einen eigenen Willen, aber auch sich selber als Frauen eben autonom zu organisieren, also die eigenen Strukturen aufzubauen in allen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesundheit, auch gewisse Themen, die Frauen betreffen, auch zu behandeln und sich mit dieser autonomen Organisierung dann eben selbst zu befreien, aber auch das auf gesellschaftlicher Ebene umzusetzen, dass es für alle Frauen Freiheit gibt und nicht nur individuell für Einzelne, die Möglichkeit dazu haben. Und das wird als was sehr Gemeinsames gesehen und ich fand auch den Umgang mit Frauen allgemein in der Gesellschaft, der war sehr offen, herzlich und liebevoll. Und sowas wie, was wir auch als Frauen sehr viel lernen, diese Konkurrenz untereinander, sowas soll abgebaut werden, sondern eher als was Gemeinsames gesehen werden. Die Identität Frau oder die soziale Kategorie Frau oder die Befreiung dessen.
Wir haben jetzt vor allem immer von Frauen und Männern gesprochen. Wie ist es nicht-binäre Personen bestellt?
Dazu hatten wir auch Fragen gestellt. Wir haben jetzt keine konkrete Antwort, wie man sich die vielleicht wünscht bekommen, als wir dort waren. Also die kurdische Frauenbewegung ist eine Frauenbewegung. Wie gesagt, die geht von der sozialen Kategorie Frau aus. Frau bedeutet auch vielleicht nicht nur im biologischen Sinne Frau, sondern auch sowas wie die gesellschaftliche Rolle. Also darum geht es auch sehr viel. Und sowas wie eine Sichtbarkeit von Blindidentitäten, dem sind wir nicht begegnet. Also auf jeden Fall sowas wie Homosexualität, ja, aber so offen ausgetragene andere Geschlechtsidentitäten haben wir nicht gesehen. Es gibt viele InternationalistInnen, die kommen und sich der Yepeje anschließen oder auch in der Genealogie tätig sind oder auch in anderen Bereichen der Frauenbewegung, die sich selber nicht als Frau oder Cis-Frau begreifen, aber trotzdem in der Frauenbewegung aktiv sind, weil das Konzept vielleicht einfach so ein gesamtübergreifendes Konzept ist, der gesellschaftlichen Befreiung oder der Freiheit, dass diese Menschen dort sich auch beteiligen. Ich denke auch, dass die Frauenbewegung, was das angeht, vielleicht auch noch sehr viele, also es gibt einerseits so die Annäherung, die ein bisschen anders ist als bei uns, dass sowas wie jede Existenz hat eine Berechtigung und das war immer das, was wir gehört haben und jede Existenz wird auch bei uns akzeptiert und das ist wohl auch in der Gesellschaft so, also wie uns das erzählt wurde, aber es gibt keine autonome Organisierung.
Weitere Informationen zu Rojava und der kurdischen Bewegung findet ihr auf infdeutsch.com, womendefendrojava.net, riseupforrojava.org und jirikeonline.org. Nun folgt die Fortsetzung des Interviews mit dem anarchistischen Aktivisten zu den Protesten in Chile. Das Interview ist auf Englisch, die Übersetzung in deutsche Sprache findet ihr auf unserem Blog antirepressionsradio.noblogs.org.
Can you tell us more about the economical and political situation that was the reason for the protests?
Yeah, in the law, in the constitution, for example, say the government is not allowed to take any. The government can only take the initiative to do something if there are no privates who want to do that. For example, if you are in a city and the government can say, okay, we need a hospital. We want to build a school, but if there are privates who want to do that, he has this privilege to do mm-hmm. to do this and take care of this. So and in many things, for example, the water of the river are also private. You are not allowed to use it because it's some rich guy is the owner. And if you want to change this, you need to change the constitution. And many things that are in this constitution that give the possibility to make small changes. The risk in this game is what the comrades there, for example, are try to handle is, okay, on one hand, you can participate or not in this discussion. Okay, you can say, okay, I don't want any constitution, so I don't want to be part of this. Stay with the same constitution. But if there is this election or referendum, there will be two questions. We want to change the constitution or not? If we want change the constitution, it's possible the constitution don't change so much, maybe change the name and change some things, and will be, in certain way, will be like legitimize all this situation. I think it's really hard if they change so much things in the constitution at the end. But if we win we don't want to change the constitution, this constitution, the present constitution, will be also legitimized again. Mm-hmm. Because that's okay, mostly of the people want this constitution. In terms of the popular mobilization, it's really hard position because, of course, as anarchists, we can say, okay, it don't matter, any constitution is bad, but in terms of mass mobilization could be legitimized the present constitution or not future constitution, but with not so much changes, and could be possible also a new constitution with big and deepest changes, but I found really hard to believe. Yeah, I think the chances are what the people the comrades try to make in Chile is the popular organizations, like this take care of the prisoners, the popular assemblies, how they take care of the, for example, the people who are who need to eat, because this was one problem during the revolt, because in Chile there is no kind of social system like here. If you don't work, you don't have any money. Yeah, the question is, I think this could be an option to go with a big step forward in the auto-organization, but at the end, what going to happen in this political system, I hope will be the best to, okay, there comes big changes, and I don't think so.
How is the police structured, and what's the story behind the police in Chile?
Carabineros is the name of the police, and they are military police. I mean, the structure of the police is based on the army, and until 10 years ago they were part of the defense ministerium, and they are like they with the so-called democracy, they don't change nothing, only some static things, but the structure will remain the same. So many procedures, even some torturers were being always there. In Chile, before this revolt, there were many people who died because the police brutality. Some of them, they were assassinated for the state. And not only Mapuche, but many. So they have an history of violence since the beginning. That is, I mean, since they were created. After the dictatorship, they still were, of course, they were better than in the dictatorship because there were a bit of more control, but they are really like really hard. They are like not like something like self-control. It's, you know, here in Germany, the police are like more, no, it could be also be really brutal, but they are like good training dogs. You know, they wait until someone say okay. But in Chile, it's more like they are like at the first battle or whatever, they run away, and yeah, they got a lot of new toys in the last years. For example, this theoretical rubber bullet, who actually has only like 30% of rubber, and the other part is some metal. As I said, they just go for one beating the people and, for example, shooting this with these rubber bullets super close. So, like, they are, I don't know if they are training for that or not training, but the fact is they shoot the people in, like, super close. So that from that become to all these injuries. And this rubber, I think they are quite new, because before they has another tool, another weapon, they also some problems with this, and they change for this. The water cannon, for example, is super usual in Chile since ever, this water with gas. Mm-hmm. And also the zorrillo, this is really hard. It's like a auto with a car with spread gas in the sides. This is really hard because it's like a super concentrated gas. Grenades of gas also is quite. The people decided now these the new ones are harder than the older ones. And also, there's some reports of they in the water canyon they mix with something really hard. Some acid or something, because there are people who were burned after they received the water from this canyon in some protest. Yeah, I think this is like this has really changed in the last time, because the police has is like a better prepared with best materials, best protections, and so on. And now the last news that I received, they has some new weapon from who is making in Germany. Air weapon, and I think this in theory is not for use against people, but they use it, of course. They also say they try to after this the first month of the revolt, they decide to make some special course about human rights, and also they invite cops from the other part of the world to help with to improve the ways to manage the crowd and being also be nicer. And they invite cops from France, but they reject the invitation because they say it was super funny, because they say no, because we can't participate with police who is violate the human rights. The France, a little bit ironic. But in Germany, the police from Berlin were there, and they were. Yeah, giving some instructions how they can, deal with the people. As I said, this help from the police from Berlin, and also there's a lot of contact with the army in Chile between Germany, and because in Chile they buy Panzer to Germany and stuff like that.
Zum Abschluss folgen die Redebeiträge von den Überlebenden und Nebenklägerinnen des antisemitischen Anschlags zu Yom Kippur in Halle.
I wasn't really sure what to expect. I've been like thinking about Stefan for a while. He's been like in my life. He's affected my life and the life of my community and the life of other communities quite a bit. And I've been thinking about this trial and what it means for safety, for trust, for solidarity, for a while. But I still didn't know what to expect when I sat down in the courtroom. I haven't seen his face. I haven't watched the video yet. I will in there. And I don't know. I guess I don't give a shit if he's like, if I would have come in there and he's like, oh, I'm so sorry and crying, right? Like, I don't give a shit. If I come in there and he's like crying, it doesn't matter. If I come in there and he's like angry, it doesn't matter. I had no expectations, yeah? But still, even with my no expectations, I'm still right now a bit taken aback at how normal this man is. Like, I expected a range of things, but not normal, you know? And, they say, like, well, he's not normal. He's obviously a little crazy. He believes in conspiracy theories, and he sees himself as very alone, and he thinks people are out to get him, and he has these, like, very complex, very lonely ideas of what it means to be a white man in society. But, like, he's so normal. He's just, like, a normal, racist, man who took it one step farther than other racist people by deciding to make his own weapons and shoot up a synagogue and a donor shop and people in the street. Like, that's what was most shocking to me. Is I was like, oh, like, whatever you're, what he was saying, I hear it all the time, you know? What he was saying, I hear in the experiences of my black and brown friends who walk in the street. I hear it, like, from my Muslim friends who hear it all the time. I hear it from politics. I hear it as a Jewish person. Like, what he's saying is normal racist behavior. And that's what I didn't expect, and that's what's the most sad, and that's kind of what... that's what I realized that we're fighting against, you know? Because it would be easier to believe that he's crazy, but the fact that he's normal and that he's motivated by what to him is a moral mission to protect white people, is that's what's the most saddening to me. And because of this, it becomes more and more obvious that an attack on a synagogue doesn't begin at an attack on a synagogue or an attack on Jewish life. Jewish safety in Germany, anywhere, is threatened when a black person is beat up by cops in the street, anywhere. That already threatens Jewish safety. When migrants are killed at borders, that already threatens Jewish safety. And if you protect Jews and say never again, but at the same time you let other minorities be subject to this kind of violence from the state, then Jews are not protected. And the fight against anti-Semitism in this courtroom is also a fight against Islamophobia, is also a fight against racism. And this thing cannot be taken in isolation, because for him, it's not in isolation. For him, it's all the same. Leftists, feminists, Muslims, migrants. I know, right, dog? It's crazy. Leftists, feminists, Muslims, migrants, Jewish people, everywhere, for him, are the exact same thing. And if it wasn't accidentally, not accidentally, very much on purpose, but if it didn't happen to be at a synagogue, it could have been anywhere else. And it was anywhere else. And it is everywhere, all the time. And so, when we fight against this thing, it makes me, I hope I'm making sense, it makes me really inspired to feel that we're in solidarity with one another. Sorry, did you guys hear anything I was just saying? Fuck. It makes me feel really inspired that we're in solidarity with one another and that we can join forces together to fight against institutional racism and everyday racism and anti-Semitism and Islamophobia for a open society when none of these things exist. And I really believe, as scary and terrifying as right-wing activism is, as scary and terrifying as it is to almost die and blah blah blah, it's even more empowering to know that. Yes, God, say it, God. To know that.
Hello.
Hello.
It's even more empowering to know that we're all in this thing together, and I really think that we can win because I see us, and I see that we're strong as fuck together. And thank you guys for making this demo.
Thank you very, very much for the speech. Wir würden jetzt mit dem ersten Redebeitrag beginnen wollen, und dazu begrüße ich sehr, sehr herzlich Christiane Feist. Sie ist Überlebende des Anschlags und war zu dem Zeitpunkt in der Synagoge in Berlin, aus Berlin, zu Gast. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass sie gekommen bin.
Guten Morgen. Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt, dass so früh am Tag schon so viele Menschen hier sind. Ich hoffe, es werden noch sehr viel mehr heute. Ich danke euch allen, ich danke Ihnen allen, dass Sie so früh am Tag schon hier sind, um ein Zeichen für Solidarität und gegen Rechts zu setzen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir die Möglichkeit geben, zu sprechen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir zuhören wollen. Das ist so wichtig. Am 9. Oktober 2019 feierten Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Ich selbst habe diesen Tag in der Synagoge in Halle verbracht und habe das Attentat überlebt. Mein Name ist Christina Feist. Ich stehe heute vor Ihnen als Teil der Nebenklage im Prozess gegen den Täter. Und in wenigen Augenblicken werde ich diesem Täter im Gerichtssaal gegenüberstehen und ich werde wissen, dass ich noch lebe und dass ihm der Prozess gemacht wird. Ich stehe vor Ihnen, um meine Erlebnisse und meine Beobachtungen mit Ihnen zu teilen, aber vor allem, um über meine Wut und meine Enttäuschung zu sprechen. Das ist meine Verantwortung als Nebenklägerin in diesem Prozess, aber vor allem als Mensch. Antisemitismus und rechtsradikale Ideologie sind in Deutschland kein neues Phänomen. Antisemitische Übergriffe sind ein trauriger Teil unseres alltäglichen Lebens und sind somit Symptome eines zutiefst in der deutschen Gesellschaft verwurzelten Antisemitismus, an dem sich trotz Shoah, trotz gezielter Vernichtung von 6 Millionen Juden und Jüdinnen, trotz systematischer Ermordung weiterer Bevölkerungsgruppen, trotz Zweiten Weltkriegs seit 100 Jahren nichts geändert hat. Und es ist allerhöchste Zeit, dass wir diese wirklich schamvolle Wahrheit endlich anerkennen. Wenn ich nach Deutschland blicke, dann sehe ich ein Land, das die Realität der Gegenwart verweigert, das sich nicht traut, dieser Realität ins Auge zu blicken. Ich sehe ein Land, das eben nicht aus seiner Vergangenheit gelernt hat. Ich sehe ein Land, dem der Mut und die Entschlossenheit fehlen, um Antisemitismus und rechte Ideologie gezielt zu bekämpfen. Ich sehe Politikerinnen und Politiker, die sich zu nicht mehr als einem empörten Nie wieder aufraffen können. Und nie wieder. Das sind genau diese Worte, die jegliche Bedeutung und jegliche Glaubwürdigkeit für mich verloren haben. Das sind leere Worte, auf die keine Taten folgen. Judentum gehört zu Deutschland. Diese historische Verbindung gab es schon lange vor der Shoah. Und trotzdem wird auch heute noch über die jüdische Gemeinschaft in Deutschland als eine Art Fremdkörper gesprochen, als eine Minderheit, die man tolerieren muss. Sie müssen endlich alle verstehen, dass jeder antisemitische Übergriff, dass jeder hasserfüllte, durch rechte Ideologien geprägte Angriff ein Angriff auf uns alle ist. Auf uns alle, die wir heute hier sind. Es ist ein direkter Angriff auf die Demokratie, auf die offene Gesellschaft, in der Sie und ich hier in Deutschland leben. Und Sie müssen das endlich persönlich nehmen. Als eine von über 40 Nebenklägerinnen und Nebenklägern stehe ich heute hier, um unser Existenzrecht zu verteidigen und um mich für Gerechtigkeit einzusetzen. Ich stehe aber auch hier, um für eine offene, demokratische Gesellschaft zu kämpfen. Und ich bitte Sie inständigst, lassen Sie uns damit nicht alleine. Antisemitismus, ich habe es heute schon gesagt, hat in der deutschen Gesellschaft tiefe Wurzeln geschlagen. Es vergeht kaum eine Woche, in der ich nicht von Freunden und Bekannten höre, die antisemitischen Beleidigungen und Angriffen in Deutschland ausgesetzt sind. Und trotzdem werden alle diese Übergriffe weiterhin als Ausnahmen von der Regel, als Einzelfälle mit Einzeltätern behandelt. Das ist ein sagenhafter Affront, das ist eine massive Beleidigung gegen die gesamte jüdische Gemeinschaft. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober des letzten Jahres war wohl das allerdeutlichste Zeichen dafür, dass wir schon lange nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Das allerdeutlichste Zeichen dafür, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem der jüdischen Gemeinschaft ist, dass rechte Ideologie nicht nur Minderheiten betrifft. Beleidigungen, Beschimpfungen, Vandalismus, körperliche Gewalt, all das sind Symptome eines tief verwurzelten Antisemitismus. Und es reicht schon lange nicht mehr, einfach nur nie wieder zu rufen, ohne Taten folgen zu lassen. Sie müssen endlich Zivilcourage zeigen. Sie müssen sich einmischen, wenn Sie Ungerechtigkeit, Hass und Ausgrenzung sehen. Sie müssen für Ihre Mitmenschen einstehen und Sie müssen uns endlich ernst nehmen. Wir alle, die wir durch Staatsangehörigkeit oder Aufenthalt mit Deutschland verbunden sind, wir alle haben eine Verantwortung. Und das ist die Verantwortung, uns zu wehren. Gegen Antisemitismus, gegen antimuslimischen Rassismus, gegen Hass, gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung. Das ist nicht einfach. Das ist nicht gemütlich. Das ist unbequem und das ist anstrengend. Aber wer, wenn nicht wir, kann sich dieser Aufgabe stellen? Und wann, wenn nicht jetzt, werden wir diese Verantwortung annehmen?
Lassen Sie uns nicht länger mit kleinen Errungenschaften und leeren Worten abspeisen. Lassen Sie uns endlich mutig sein. Lassen Sie uns unnachgiebig sein. Kämpfen wir gemeinsam für unsere Demokratie und für eine offene Gesellschaft. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Christina Feist, für diesen kraftvollen Auftakt. Sie ist Teil der Nebenklage im Prozess. Als nächstes hören wir rein in die Erklärung, die Teile der Nebenklage sowie Betroffene gemeinsam veröffentlicht haben.
Als nächstes hören wir Igor Matwiez aus Halle, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, das seit dem 9. Oktober immer wieder mit wichtigen Beiträgen in der Öffentlichkeit stand.
Aus Respekt vor den Wünschen der Angehörigen der Opfer habe ich aus meinem Redebeitrag den Namen des Attentäters gestrichen. Dem Titel dieser Demo möchte ich dennoch von vornherein widersprechen. Solidarität mit den Opfern, das unterschreibe ich zu 100%. Keine Bühne dem Täter, nein. Wenn wir wirklich wissen wollen, wie ein Ende 20-Jähriger, fast so alt wie ich, so viel Hass in sich sammeln konnte, dass er ohne irgendein reales Bild von der jüdischen Gemeinde Halle Waffen und Sprengstoff gebastelt hat und losgezogen ist, um möglichst viele jüdische Menschen umzubringen, dann müssen wir dem Täter Raum geben. Nicht auf der Bühne von mir aus, aber in unseren Analysen. Mir reicht nämlich die Überraschung der Öffentlichkeit bei rechtsextremen Vorfällen. Ständig sind alle überrascht, wenn Menschen gewalttätig bis mordend durch Deutschland ziehen und ihre Opfer aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Sexualität oder konstruiertem Gesundheitsideal auswählen. Ja, guten Morgen, Heimatland des Nationalsozialismus. Das ist eben das Widerliche an nationalsozialistischer Ideologie. Er hatte keine Ahnung, wie viele jüdische Menschen am 9. Oktober an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, in der Synagoge sein werden. Er hat die Kugeln nicht pro Kopf abgezählt. Für ihn war nur klar, dass er hinter der Tür der Gemeinde auf jüdische Personen treffen wird. Wie manifestiert sich im Kopf eines jungen Mannes so eine menschenfeindliche Ideologie? Sprach er darüber mit seinem Umfeld? In der Berichterstattung wird immer wieder erwähnt, seine Eltern sind geschieden, er hat sein Studium abgebrochen. Aber das ist ein Leben, das tausende junge Menschen teilen und nicht als Grund nehmen, um sich zu radikalisieren. Waren antisemitische Vorurteile zusätzlich fester Bestandteil seines Lebens? Seine Mutter beispielsweise sagte direkt nach dem Anschlag zum Antisemitismus ihres Sohnes, Zitat Anfang, er hat nichts gegen Juden in dem Sinne. Er hat was gegen die Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen. Wer hat das nicht? Zitat Ende. Der Prozess ist nur der Anfang für die Aufarbeitung des Anschlags, der Motivation des Täters und des Antisemitismus in Sachsen-Anhalt. Es geht darum, ob es zu viel Freiraum für menschenverachtende Gedanken gibt und dem zu wenig Menschen widersprechen. Hätte die Radikalisierung des Attentäters durch ein sensibilisiertes und couragiertes Umfeld verhindert werden können? Das sollte die Gesellschaft in Sachsen-Anhalt als Ganzes klären und es nicht aus Bequemlichkeit nur den Richterinnen überlassen. Und diese Aufarbeitung des Anschlags sollte auch endlich Schluss machen mit den zahnlosen Sonntagsreden über Solidarität und Zusammenhalt. Klar und deutlich empfinde ich, dass Minderheiten in diesem Bundesland auf sich allein gestellt sind. Für den Innenminister Holger Stahlknecht sind wir eine nervige Belastung. Ihm war es wichtig, direkt nach dem Anschlag klarzustellen, dass die Gemeinde nicht um Schutz für den 9. Oktober gebeten hatte. Aber ist die Polizei eine staatliche Security-Firma, die man individuell beauftragt, wenn man eine größere Veranstaltung plant? Oder hat sie die Pflicht, unser Grundgesetz vor Ort zu schützen, in dem klar geregelt ist, dass der Staat eine ungestörte Religionsausübung gewährleisten muss? Wir brauchen aktives Handeln, keine Symbole. Danke euch.
Vielen Dank an Igor für diesen starken Beitrag.
Weitere Informationen zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter des antisemitischen und rassistischen Anschlags in Halle am 9. Oktober 2019 findet ihr auf der Seite der Prozessbeobachtungsgruppe unter democ.de/Halle. Buchstabiert DEMOC in einem Wort .de/Halle. Das war's mit unserer heutigen Sendung. Wir hören uns wieder hier auf Radio Blau am 27. September um 14 Uhr. Bis dahin und passt aufeinander auf.
Wir sind das Antirepressionsradio Leipzig. Nachhören könnt ihr die Sendung auf freieradios.net und weitere Infos gibt's auf unserem Blog antirepressionsradio.noblogs.org.
Zwischen Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot ein starkes Volk bringt stark für Tod. NS-Genozid-Industrie, BRD-Abschiebeknäste. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, Überleben. Über Überleben, fahren Meere, spülen Schland in bürgerliches Denken, antinational Grenzen zermürben und beenden, ey. Weiße Power macht uns scheiße sauer, Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozialverträglich, Decke mit Etiketten, nennen es Ethnopluralismus, um die Hetze zu verstecken. Dazu gehören darf höchstens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen, schwarzer Winkel. Immer noch ein gültiger Grund, auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexism selbst, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte, Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, Zucker, damit Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähren. Unterwerfung schafft Gehorsam bis in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen. Im Gleichschritt denken, sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen. Sensibilität würde sich spüren lassen, wie wenig frei sie sind. Ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigen. Und deshalb prüf ich mal den Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken, Kreuz und Fahnen schwenken. Stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Fahre, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Yeah! Männer müssen Männer sein, Männer dürfen Männer nicht lieben. Nur Kameraden sind Männer, Männer müssen die Grenze ziehen. 175, ein Wunderpunkt geschichtlich. Wie kann man nur hassen, dass Menschen nicht lieben? Realität, ich blick's nicht. Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit beglücken. Vom rechten Rand quer durch die Gesellschaft toben sie Klischees über LGBTQ-Homophobie. Minderwertigkeit versus Leistungsstreben, Überlegenheit, ergo weiterleben. Survival of the fittest, kein Nutzen, kein Gewissen. Du bist krank, du bist dran, du bist schmutzig, einnistet. Sozialschmarotzer, Mythen, BD, niederste Instinkte. Schön Sozialnaht, White Supremacy hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt. Juden sind Händler, ewige Banker und geldgeile Strippenzieher. Jüdische Weltverschwörung, Schattenregierung, was? Mittelfinger. Kritik an Kapitalismus ist was anderes als Schuldzuweisung. Antisemitismus und kritische Haltung unterscheiden. Revisionisten behaupten, Auschwitz hätte es nicht gegeben. Ihretwegen betonen Überlebende ihr Überleben. Keine Opferrolle, weil die Zahlen leider echt sind. Wir bleiben dabei, kein Vergeben, kein Vergessen. Es ist nicht nur Rechtsaußen, es ist auch bürgerliche Mitte. Antifaschismus wird nicht gewürdigt, nicht begriffen. Extremismus-Debatte lügt mit zwei Seiten am Medaille. Wir machen Politik, sind korrektiv und schmeißen nicht nur Steine. Rapper